Herausgehört. Der Podcast zur Edition Angewandte. Neuerscheinungen aus der Buchreihe der Universität für Angewandte Kunst Wien. HerausgeberInnen und AutorInnen im Gespräch mit Roman Tronner.
Herzlich willkommen. Heute geht es um ein Thema, das jede und jeder mit mehr oder weniger Freude selbst erlebt hat: der Schulunterricht. Wie Unterricht so gestaltet werden kann, damit junge Menschen optimal auf die Zukunft vorbereitet werden, dazu spreche ich heute mit Ruth Matthäus-Berl. Sie ist Professorin an der Universität für Angewandte Kunst Wien, wo sie das Zentrum Didaktik für Kunst und interdisziplinären Unterricht leitet. Dieses Zentrum bildet unter anderem angehende Lehrkräfte für die Fächer Bildnerische Erziehung, Technisches und Textiles Werken aus. Frau Matthäus-Berl, Sie geben eine neue Zeitschrift heraus in der Edition Angewandte. Die heißt Edu Transversal und trägt den programmatischen Untertitel Educational Turn Bildungsoffensive. Sie schreiben dort im Vorwort zur ersten Ausgabe, und ich zitiere: Bildungssysteme müssen transformative Kompetenzen vermitteln, um künftige Herausforderungen zu bewältigen. Es geht um das Vermitteln von Verstehen, nicht um die Vermittlung von Wissen. Jetzt frage ich mich, macht denn Schule das nicht? Verabsäumt sie es gar, junge Menschen optimal auf die Welt vorzubereiten?
Ja, ich glaube, dass die Schule sich bemüht, die Schülerinnen und Schüler optimal auf unsere Welt vorzubereiten, aber dass es misslingt, weil wir nach wie vor in einem sehr disziplinären und auch disziplinierten Umgangsform der einzelnen Fächer arbeiten. Die Fächer sind, meine ich, schon wichtig. Also ich muss ein gewisses Grundverständnis haben, ohne Zweifel, von Mathematik, von Biologie, von jedem einzelnen Fach. Das, was es aber braucht, dass man auch sich gemeinsame Gedanken über große Themen macht, die uns beschäftigen. Ich sage große Themen wie, ob das jetzt ist Klimakrise, ob das ist Krieg. Es geht um wirklich große Themen, die unsere Gesellschaft heute beschäftigen. Und das kann man jetzt nicht vom einzelnen Fach, wie ich meine, lösen, weil es hier darum geht, dass man Zusammenhänge versteht. Und ich meine, die Wiener Zeitung macht so Werbung damit, Zusammenhänge verstehen, und ich finde, das trifft es genau auf den Punkt. Und das müssten wir eigentlich an Schulen schaffen, dass Schülerinnen und Schüler verstehen, wie hängen die Dinge zusammen. Ich selbst zum Beispiel habe die Erfahrung gemacht, dass eben Schülerinnen und Schüler oft nicht verstehen, wie hängt jetzt ein Thema, das sie in Geografie durchgenommen haben, mit Biologie zusammen. Das ist entweder so, weil es zu unterschiedlichen Zeiten stattfindet, aber auch, weil die Lehrerinnen und Lehrer keine Bezüge herstellen. Und dadurch ist es klar, sie lernen dann zum Beispiel über ein bestimmtes Insekt, aber sie lernen nicht unbedingt, oder sie lernen vielleicht auch, dass dieses Insekt bedroht ist, aber den Zusammenhang zum Beispiel im Klima, mit der Erderwärmung, das kommt ihnen abhanden, oder was das bedeutet, wenn diese Insekten nicht mehr ausfallen. Und das wäre jetzt wieder eine gute Verschränkung, Biologie, Geografie, und aber auch, was das auf das Leben oder welche Auswirkungen das auf das Leben hat, auch in Bezug auf, das heißt ja, Geografie und Wirtschaftskunde, glaube ich, nach wie vor, was viele auch nicht verstehen: wie hängt denn das alles auch mit unserem Leben zusammen? Also die Wirtschaft oft so als furchtbar dargestellt, und in Wirklichkeit verstehen ganz viele junge Menschen überhaupt nicht, dass das eigentlich unsere Arbeitsplätze auch sind, ja. Und diese Zusammenhänge zu verstehen, gilt es, glaube ich, zu vermitteln. Und ich meine auch, dass es hier Problemlösungskompetenzen übertragen werden können. Und dieses Transversale vielleicht, also das ist ja eigentlich ein Begriff, der aus der Mathematik kommt, den ich mir jetzt zum Beispiel aneigne. Also ich mache da sozusagen eine Appropriation ich verwende jetzt den Begriff transversal, den man eigentlich in der Mathematik verwendet, aus der Kunst kommend. Und das mache ich, weil ich neugierig bin, weil ich wissen möchte, was bedeutet denn das überhaupt? Und das war für mich eine schöne Metapher, weil dieses Transversale im Prinzip eine Linie ist, die ein großes Liniensystem schneidet, verbindet, ja? Die zusammenkommt mit anderen Linien. Das heißt nicht, ich radiere jetzt jede einzelne Linie aus. Jede einzelne Linie, jedes einzelne Fach muss das Wissen vermitteln, aber es muss diese Verknüpfungspunkte geben.
Bleiben wir bei diesem Begriff transversal bzw. auch transformative Kompetenzen, die Sie ansprechen. Was kann ein junger Mensch dann besser, wenn er solche transformativen oder transversalen Kompetenzen erworben hat? Bessern sich dann seine Noten?
Naja, im Idealfall ja, wenn wir Lehrerinnen und Lehrer haben, die auf diese Kompetenzen Wert legen. Aber da, meine ich, braucht es einen Turn in unserer Bildungslandschaft oder im Verständnis, was wir vermitteln müssen. Und das, wenn das dann beurteilt wird, dann bekommen sie auch bessere Noten. Aber ich glaube, das, was wir brauchen, ist, viele von uns haben eine Ausbildung gemacht und viele von uns vermitteln jetzt das, was sie einmal gelernt haben. Natürlich bilden sie sich fort, ohne Zweifel. Und natürlich versuchen, das möchte ich niemandem absprechen, Lehrerinnen und Lehrer, sowohl an Universitäten als auch an Hochschulen, als auch in den Schulen selbst, das beste Wissen zu vermitteln. Das, was ich aber glaube, was es braucht, ist, dass man sich selber diesen interdisziplinären Zugang aneignet. Also wir haben versuchen jetzt seit 2 Jahren, haben wir ein Symposium etabliert, das heißt interdisziplinär kreisen. Das haben wir gemeinsam mit Beteiligten entwickelt. Wie soll das heißen? Über welche Themen wollen wir reden? So sind wir auf diesen Titel gekommen. Und da war eigentlich so mein Ziel, wie schaffen wir es, Menschen, die in der Ausbildung sind, aber auch im Beruf stehen, also sprich von Studierenden angefangen, Lehrenden an Schulen, also Lehrerinnen und Lehrer. Wie schaffen wir es mit, dass wir auch Lehrende an Hochschulen und Universitäten erreichen und alle sich überlegen, wie könnte man jetzt diesen Turn beschreiten? Und das, was dort zumeist präsentiert wird, sind oder eingereicht wird, das ist peer-reviewed. Wir haben ein sehr großes internationales Review-Team und da schauen wir, welche Projekte werden eingereicht und da geht es eben wirklich um diese Verschränkung der Fachbereiche.
Sie fokussieren sehr stark auf das Schulfach bildnerische Erziehung. Sie selbst unterrichten ja auch an einer Schule in Wien die Fächer Geschichte, bildnerische Erziehung und zwar am Schulschiff in Wien. Das heißt, Sie kennen den Schulbetrieb von innen. Das Schulfach bildnerische Erziehung nimmt einen sehr zentralen Stellenwert bei Ihnen ein für einen modernen Unterricht. Warum gerade dieses Fach? Es ist ja eigentlich ein Nebenfach.
Ja, also auch das könnte man mal diskutieren. Das wird aber schon seit 30 Jahren diskutiert. Warum werden theoretische Fächer höher bezahlt und bewertet als praktische Fächer? Da sollte man vielleicht einmal einen Ausgleich machen und allen das Gleiche geben. Dafür würde ich mich aussprechen. Warum ich meine, dass aus dem Fach bildnerische Erziehung, das wird jetzt auch demnächst umbenannt, genauso wie technisches und textiles Werken wird auch demnächst umbenannt in Technik und Design. Also es kommen, glaube ich, treffendere Begriffe, mit denen auch SchülerInnen, aber auch Eltern mehr anfangen können. Und der Punkt ist, dass ich festgestellt habe, durch meine eigene Tätigkeit in der Lehre an der Universität, habe ich zum Beispiel unter anderem die Methode Design Thinking kennengelernt, die von Stanford University entwickelt wurde, gemeinsam mit dem SAP. Und da gibt es auch die sogenannte D-School. Und die haben eigentlich, also meine Hypothese ist, und darüber habe ich auch publiziert, weil ich mich interessiert hat, woher kommt diese Methode eigentlich? Und da hat man sich im Prinzip, meine ich, abgeschaut, also beim neurolinguistischen Programmieren, wie funktionieren erfolgreiche Modelle. Und da ist halt immer gern der Künstler, die Künstlerinnen insgesamt oder Designer, DesignerInnen, die sozusagen ja sehr kreativ sind, Innovation schaffen. Und dann wollte man schauen, wie funktionieren die. Und dann hat man geschaut, okay, wie sind die Arbeitsprozesse, die sie anwenden und wie können wir die übertragen. Und leider wird das zumeist eher dann von BeraterInnen angewandt, die aber selber nicht aus dem künstlerischen Kontext kommen. Und darum ist das dann oft sehr steril und ist nur mit Post-its verwendet. Und ich habe im Laufe der Jahre, also ich habe seit ungefähr 2007 damit begonnen zu arbeiten, es ist eine höchst interdisziplinäre Methode, die ganz viele andere Dinge umfasst, die auch letztendlich mit den 21st Century Skills zu tun haben. Ein konkretes Beispiel mit Design Thinking oder als Designerin oder Designer lerne ich, wenn ich so denken lerne wie ein Designer, eine DesignerInnen, dann ist es so, dass ich lerne, okay, es gibt einen Plan A, also ich habe ein Problem und da gibt es einen Plan A, um dieses Problem zu lösen. Und ich lerne aber mit diesen künstlerischen Prozessen, dass wenn Plan A nicht funktioniert, dass ich bereits an Plan B, C, D, E, F gedacht habe. Das heißt, da gibt es einen Autor, der mich darauf gebracht hat, der Nigel Cross, Designerly Ways of Thinking, und das hat eigentlich wirklich auch mein eigenes Leben verändert, weil ich gesagt habe, das ist ja nicht eine Theorie über eine Kunst oder ein Design, sondern es ist eigentlich eine Theorie über ein Lebenskonzept. Und was würden wir unseren Kindern und Jugendlichen mehr wünschen, als dass sie mit diesen doch heftigen Problemen, mit denen unsere Welt heute konfrontiert ist, nicht verzweifeln, sondern Hoffnung, Imagination in die Zukunft bringen, weil sie gelernt haben, okay, es kann ja sein, dass diese erste Idee nicht funktioniert, aber ich habe schon an die zweite, dritte, vierte, fünfte gedacht. Und ich habe gelernt, dass wenn ich an den Plan A gedacht habe, der nicht funktioniert hat, dass das kein Scheitern ist, sondern dass mich dieser Prozess eigentlich zu einem Experten, einer Expertin gemacht hat.
Haben Sie aus Ihrem eigenen Unterricht, also fachbildnerische Erziehung, ein ganz konkretes Beispiel, wo dieses Design Thinking besonders gut funktioniert hat an Ihrer Schule?
Gibt es mehrere Beispiele. Das ist eine Methode, die ja sehr reflektiert und recherchiert ist und die mit sehr kurzen Taktabständen funktioniert. Das heißt, man bekommt Aufgabenstellungen, die minutenweise ausgeführt werden müssen. Das spricht erstens einmal Jugendliche sehr an, weil lange Vorträge fatisieren sie. Dadurch bekommen sie ständig neue Herausforderungen, auch miteinander zu interagieren. Sie lernen dabei, sich empathisch auf jemand anderen einzustellen. Das ist gerade in unserer sehr narzisstisch orientierten Welt sehr wesentlich. Empathie gehört zu einem der 21st Century Skills. Ich muss verstehen lernen, was der andere eigentlich braucht. Ich muss aber auch lernen, alleine dann eine Entscheidung zu treffen, auch nicht leicht. Ich muss lernen, zu überprüfen, ob ich richtig bin. Ich darf nicht in der Meinung bleiben, dass ich ihr Recht habe. Ja? Und diese Methode, die kann man auch mit vielen Schülerinnen und Schülern gleichzeitig durchführen, auch mitunter mit Klassen, die man gar nicht selber unterrichtet, sondern supplieren muss oder wo man ein Projekt einfach vorhat. Also ich habe einmal ein Projekt gemacht mit zwei Klassen, das sind 60 Schülerinnen und Schüler, wo wir gemeinsam ein Projekt gemacht haben in einer größeren interdisziplinären Gruppe und uns dann überlegt haben, wie könnten wir jetzt die Dokumentation, also die gedruckte Dokumentation gestalten. Und da war uns wichtig herauszufinden, was für Kinder wichtig ist, als Einband sozusagen, als Deckblatt. Wie muss ein Deckblatt für Kinder und Jugendliche ausschauen, dass ich das gerne in die Hand nehme und anschaue? Und das habe ich mit 60 Jugendlichen gemeinsam entwickelt in der normalen 2x45-Minuten-Stunde sozusagen, also oder sagen wir 90 Minuten mehr oder weniger, kann man so einen Design Thinking Workshop abhalten, inklusive dem Wegräumen und Zurückstellen aller Sessel an den richtigen Platz. Und Dinge, die man nicht gebraucht hat, auch ordnungsgemäß entsorgen, Plastik zu Plastik, Papier zu Papier und so weiter. Das kann also alles sehr gute Organisation, sehr strukturiert. Wo das aber jetzt so gut als Feedback gekommen ist, ein konkretes Beispiel, war, wo ich mit Schülerinnen diskutiert habe, oft ist die Frage, was bringt mir denn dieses Fach? Oder wozu kann ich dieses Fach überhaupt verwenden? Und da habe ich einmal sie gefragt, was sie glauben, was sie gelernt haben bis jetzt, wenn sie mehrere Jahre mit mir verbracht haben. Und ich mache meistens viele Projekte mit ihnen. Und dieses Design Thinking wird dann nicht nur in einer 90-Minuten-Einheit abgehandelt, sondern im Rahmen des ganzen Semesters aufgedehnt. Und das schönste Feedback, das ich da eigentlich bekommen habe von einer Schülerin, war, ich habe da in bildnerischer Erziehung gelernt, ganz viel über Kommunikation, dass ich mich selber ausdrücken kann, wie ich denke. Ich kann also meine kritische Meinung äußern, die ist hier gefragt. Ja. Ich lerne Critical Thinking. Ja. Und diese Beschreibungen, die sie da von sich gegeben hat, das war für mich das schönste Kompliment, beziehungsweise auch das Feedback, dass genau das aufgeht in unseren Fächern. Und man kann das natürlich auch mit anderen Methoden bearbeiten. Man muss jetzt nicht unbedingt Design Thinking verwenden. Ich glaube, dass jede Form der künstlerischen Praxis Kindern sehr viel und Jugendlichen sehr viel vermittelt. Ich habe gerade vorgestern im Rahmen einer Podiumsdiskussion in Kooperation mit der Wiener Zeitung in Venedig bei der Venice Biennale darüber diskutiert, inwiefern Demokratie und Kunst zusammenhängen und vor allem die Vermittlung. Und dabei ist es ja ganz wesentlich, dass man in der Kunst hoffentlich, im Fach der bildnerischen Erziehung oder auch im technisches und textiles Werken oder zukünftig eben Kunst und Gestaltung und Technik und Design, den Kindern und Jugendlichen ermöglicht, dass sie ganz unterschiedliche Lösungen entwickelt, dass das Individuum zählt und dass es dann interessant ist, einander zuzuhören, dass man Neugierde hat, wieso ist jetzt die andere Person auf diese Lösung gekommen oder auf die andere und dass man das aushalten lernt, dass es verschiedene Meinungen gibt. Und das ist für mich eine demokratische Grundvoraussetzung. Ja. Und diese Haltung oder dieser Zugang, den kann man genau durch dieses Fach, meine ich, vermitteln. Und man kann alle Fächer miteinander zusammen verknüpfen. Man kann ausgehend von diesem Fach alle Themen und Fragestellungen, die man in der Schule hat oder findet oder die auch Kinder und Jugendliche haben, angehen.
Empathie haben Sie genannt als 21st Century Skill. Ich glaube, Kommunikation oder kommunizieren zu können zählt ebenso dazu, Widerspruch auszuhalten. Habe ich das so richtig herausgehört? Genau. Gibt es noch weitere Skills, die für das 21. Jahrhundert wichtig sind?
Ja, also zum Beispiel das richtig recherchieren lernen. Wenn ich etwas suche, um nachzuschlagen im Internet, wo finde ich die richtigen Quellen oder wie lerne ich zu beurteilen, dass die Quellen richtig sind? Ein anderer Punkt sind auch die sozialen Fähigkeiten im Sinne von, ich muss mich jetzt einmal ganz auf jemand anderen einstellen. Ich muss jetzt jemand anderen zuhören. Ich sage dann nachher vielleicht auch danke, dass du mir diese Zeit geschenkt hast. Oder die andere Person, die sagt, danke, dass du dich dafür interessiert hast, was ich denke. Ja? Das sind Dinge, die wir eigentlich in unserer Gesellschaft schon fast verlernt haben. Wir sind fast schon in so einer sehr schnellen und How-do-you-do-Gesellschaft angekommen. Ja? Und dieses ernsthafte Interesse für die andere Person ist uns ein wenig abhanden gekommen.
Gehen diese Fähigkeiten oder Kompetenzen auch schon ein in die Beurteilung der Schülerinnen und Schüler? Wird das auch beurteilt an den Schulen?
Eigentlich noch nicht wirklich, weil das Problem ist, ich habe also da relativ viel für einen Antrag letztes Jahr recherchiert. Die meisten, also 21st Century Skills, werden solitär vermittelt. Das heißt, sagt dann jemand an einer Schule, ich mache jetzt da mal einen Kreativitätsworkshop, da lernen Sie kreativ zu denken. Oder jemand sagt, ich mache was zu Critical Thinking. Und das ist nicht nur in Österreich so, das ist auch in allen Ländern so. Also da gibt es so einzelne Bereiche oder dann werden einfach vielleicht zum Beispiel drei 21st Century Skills herausgegriffen, wo eben auch gehört dazu, Zusammenhänge zu verstehen, Texte zu verstehen, also einfach mit Dingen umgehen zu können. Und demnach werden dann auch nur diese solitären einzelnen 21st Century Skills beurteilt. Und ich habe mir mal angeschaut, wie könnte man zum Beispiel mit der Methode Design Thinking, das ist eine künstlerische Praxis, die mittlerweile schon so etabliert ist, dass bei jedem Antrag sogar die Reviewer schon wissen, was das ist, obwohl es eigentlich oft von Leuten dann angegeben wird, die gar nicht aus der Kunst kommen. Und ich habe mir mal angeschaut, inwiefern im Rahmen von so einem Design Thinking Prozess diese 21st Century Skills angewandt werden oder angewandt werden können. Und ich habe es dazu auch noch etwas entwickelt, was ja auch sehr zeitgenössisch wesentlich ist, dass man sich ja überlegt hat, wie kann ich als eigene Person draufkommen, also als Schülerin oder Schüler, dass ich diese Kompetenzen erreicht habe oder welche habe ich noch nicht erreicht. Es geht immer um ein, wenn man lernt, finde ich, um ein noch nicht gelernt, noch nicht erreicht. Und da gibt es eben sozusagen einen Selbstevaluierungsbogen dann, wo ich bestimmte Fragen gestellt bekomme, die ich beurteilen kann. Und dann am Schluss sehe ich selber, okay, wo habe ich jetzt Erfolge gemacht oder wo müsste ich noch eher was weiterentwickeln. Da bin ich vielleicht noch nicht so gut. Und gleichzeitig für die Betreuungspersonen, nämlich die LehrerInnen, die dann, wenn die SchülerInnen diese Bögen teilen wollen, könnte auch eine Lehrerin sagen, aha, in meiner Klasse zum Beispiel oder bei dieser Gruppe von SchülerInnen oder bei diesem Schüler oder dieser Schülerin gibt es vielleicht noch dieses Defizit und das könnte ich jetzt, oder darauf muss ich besonders schauen. Und so gäbe es auch eine sehr gute Anleitung zu einer individuellen Förderung in der Schule selbst, wo ja auch immer wieder gefragt wird, wie schaffe ich das mit 30 heterogenen, zusammengewürfelten Jugendlichen, ist eh schon so schwer und ich kann wirklich sagen, ja, die Arbeit in der Schule ist sehr herausfordernd und ich wünsche mir ganz viel Respekt vor allen KollegInnen, die hier an vorderster Front sozusagen in der Schule mit diesen Herausforderungen kämpfen.
Diese individuelle Betreuung ist aber natürlich sehr schwierig an den Schulen, weil es halt nur eine bestimmte Stundenanzahl gibt, die Lehrkräfte lehren. Man hört immer wieder davon, es gibt zu wenig Personal. Was wäre deine Abhilfe?
Naja, ich denke mal, zum Beispiel jetzt im Rahmen von Covid war es ja interessant, an Universitäten gab es Fachpersonal, das überprüft hat, wer getestet ist oder nicht getestet ist. An Schulen mussten das die Lehrer und innen selber durchführen. Welch verlorene Zeit von einem hochqualifizierten Personal, wenn man das jetzt so sagen kann, Lehrerinnen und Lehrern, die jetzt auf einmal 1,5 Stunden darin verwenden müssen, Testungen durchzuführen oder zu kontrollieren. Ich glaube, es braucht eine Entlastung von denen, die in der Schule sind, die brauchen Pausen. Das können sich viele gar nicht vorstellen, weil sie vielleicht selber in die Schule gegangen sind und diesbezüglich glauben ja alle Menschen, sie können mitreden, wie Schule funktionieren sollte. Und jeder weiß es, jede Person weiß, wie es besser geht. Aber viele denken ja gar nicht an, wie ist das real in der Schule. Und real in der Schule ist es so, dass man manchmal den ganzen Vormittag keine einzige Pause hat. Und jetzt mit Covid zusätzlich. Man bereitet sich vor, man möchte noch was kopieren. Man verbringt viele Stunden in Vorbereitungen oder Nachbereitungen. Und wenn ich jetzt in der Pause dann auch noch zusätzlich die Aufsicht habe, wenn ich gar nicht die Möglichkeit habe, mir ein Glas Wasser zu holen. Also das sind ja Herausforderungen, an die niemand wirklich denkt. Und ich glaube, da müsste man Wertschätzung ausdrücken, dass man auch da entlastet und sagt, sehr viel von diesen administrativen Tätigkeiten könnten da durch andere Personen vielleicht übernommen werden, vielleicht durch eine administrative Assistenz, die dann bestimmte Abwicklungen durchnimmt. Und das, glaube ich, wäre eine schöne Lösung. Und auch, dass es seitens der Administration an Schulen unterstützt und gefördert wird, dass Projekte stattfinden. Das ist auch ganz wichtig. Also, dass man LehrerInnen nicht Hürden einräumt. Ein konkretes Beispiel, wenn ich mit einer SchülerInnengruppe in ein Museum gehen möchte oder bei einem Projekt mitmachen möchte, muss ich derzeit an den meisten Schulen ein Blatt ausfüllen, wo mir jeder Lehrer und jede Lehrerin, die diese Klasse an diesem Tag unterrichtet, ihre Stunden freigibt und ich brauche von jeder dieser Personen eine Unterschrift. Und erst mit diesem Zettel, allein was das für ein Aufwand ist, ja, in jeder Pause Leute finden, wo sind die gerade, sind die heute überhaupt da? Nein, die sind gerade krank, ich schaue, dass ich sie nächste Woche erreiche. Ein unglaublich administrativer Aufwand, um gute, tolle, sehr engagierte Projekte zu machen, weil wenn ich so ein Projekt mache, kostet mich das in Wirklichkeit viel mehr Zeit. Und wenn ich schon diese größere Zeit oder diesen größeren Zeithorizont sehe, dann würde ich mir das einfach wünschen, dass es da unkompliziert vonstatten gehen könnte und dass man sich freut darüber, wenn Projekte stattfinden. Ich verstehe aber auch, dass dann natürlich andere Kollegen und Kolleginnen irritiert sind, wenn sie nicht wissen, warum ist meine Klasse gerade weg. Und da geht es ja auch ein bisschen um die Kommunikation und darum verlangen das die Administration in einer Schulaufsicht. Das könnte man meiner Meinung nach so lösen, indem es zum Beispiel Projektwochen gibt, wo solche Dinge stattfinden. Es würde sich zum Beispiel hervorragend eignen, eine Woche, in der die Zeugnisse bereits ausgestellt sind und wo ich meiner Meinung nach es nicht nur ums Eisessen geht und möglichst alle raus aus der Klasse. Eisessen kann man immer noch, aber dass man tolle interdisziplinäre Projekte in dieser Zeit sich überlegt und durchführt. Und ich habe Schulen erlebt, die das so lösen und wo Kinder und Jugendliche eine große Freude haben, weil sie sich für bestimmte Kurse anmelden können, bestimmte Dinge lernen und da spricht ja nichts dagegen, dass man nachher auch ein Eis essen geht.
Ich glaube auch herausgehört zu haben, dass es in einer um die Durchdringung mehrerer Fächer geht mit Design Thinking. Die erste Ausgabe der neuen Zeitschrift Edu Transversal beschreibt einige Beispiele einer kooperativen Fachdidaktik. Also zum Beispiel die Zusammenarbeit von Kunst und Mathematik kommt vor in der ersten Ausgabe in einem Aufsatz oder von Musik und Religion. Wie können diese Fächer durchdrungen werden, wo die Zusammenarbeit der Fächer im Schulalltag eher schwach ausgeprägt ist, wie mir auch scheint, wenn ich auf den Schulunterricht meiner Kinder blicke?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. An den Schulen selbst geschieht meistens Folgendes, dass sich LehrerInnen, die einander mögen, die Spaß miteinander haben, sich gegebenenfalls ein Projekt überlegen. Aber auch selbst dann, wenn das so geschieht, ist es meistens so, dass eine Person die Idee hat und die andere Person mehr oder weniger mit der Lösung eines Themas beauftragt wird. Ich sage ein Beispiel, ein engagierter Musikkollege oder eine engagierte Musikkollegin sagt, ich habe vor, ein Musical aufzuführen und das ist doch ideal, wenn ihr jetzt aus den künstlerischen Fächern, sei es jetzt aus bildnerischer Erziehung oder technischen und textilen Werken, mir das Bühnenbild macht. Das ist aber keine interdisziplinäre Zusammenarbeit. In der Fachanalyse oder in der Fachtheorie unterscheidet man da ganz streng. Das ist eine multidisziplinäre Herangehensweise, weil jeder in seiner Fachdisziplin bleibt. Man arbeitet lediglich zusammen. Ja, der eine braucht fürs Musical das Bühnenbild und der andere macht das Bühnenbild. Was aber nicht geschieht, ist, dass man gemeinsam dieses entwickelt. Gemeinsam entwickeln heißt, und auch das ist in der Fachliteratur und in der Forschung festgehalten, dass ich lerne, in der Sprache des anderen zu sprechen. Dazu brauche ich aber einige Voraussetzungen. Nicht jedes Projekt, wo sich ein Mathematik- oder MathematiklehrerInnen und sagen wir DeutschlehrerInnen zusammentun würden, ist automatisch, weil sie zusammenarbeiten, interdisziplinär. Nein, es geht immer darum, etwas in die Sprache des anderen zu übersetzen. Ein Beispiel bei eigenen Projekten mit Mathematik und Kunst oder auch Design. Unsere Studierenden haben lernen müssen, zu verstehen, wie MathematikerInnen denken. Und sie mussten nachfragen, ob sie das richtig verstanden haben. Zum Beispiel verwenden MathematikerInnen gerne so diese Phrase, dass eine Formel schön ist. Und mit diesem Begriff der Schönheit, also das kommt aus unseren Fächern eher aus der Ästhetik, ist die Frage einmal am Anfang, was kann an einer Formel schön sein? Ja? Und da geht es dann darum zu verstehen, wie das ein Mathematiker oder eine Mathematikerin interpretieren. Und wenn ich das verstanden habe, dann erschließt sich mir auch eine andere Welt. Das ist ein bisschen so, stellen wir uns vor, Sprachen sind auch ein wunderbares Beispiel. Wenn man eine andere Sprache lernt, versteht man oft etwas von einer anderen oder meistens von einer anderen Kultur besser. Und wenn ich jetzt versuche, also ich lerne Englisch und ich möchte jetzt Portugiesisch lernen und dann erklärt mir jemand, wie er etwas auf Portugiesisch übersetzt und wie das dort artikuliert wird, sagt er sehr oft, wie Gedanken ausgedrückt werden in einem anderen Land oder wie man überhaupt denkt, ja, oder wie Dinge gelebt werden. Und dann lerne ich auch neue Zugänge. Also gerade in der Mathematik haben wir zum Beispiel ganz bestimmte Zugänge in Westeuropa. Es gibt ganz spannende Zugänge, zum Beispiel in Afrika, wie Mathematik vermittelt wird und verstanden wird. Wo Geschichten erzählt werden auf dem Sand mit Muscheln und wo nichts anderes vermittelt wird als bei uns, würde ich so sagen, aber in Wirklichkeit eine ganz andere Form, etwas darzustellen. Also nicht nur einfach rein numerisch an die Wand geworfen, sondern eine erzählte Geschichte, die im Prinzip einen ähnlichen Ausgang hat. Und das ist meiner Meinung nach wichtig, dass man sich so sehr füreinander interessiert, dass man in diese andere Sprache eintaucht. Und das wissen wir auch in der Forschung. Julie Thompson-Klein hat dazu sehr viel publiziert. Und das weiß man auch, dass genau an den Schnittstellen oder ich finde fast schöner zu sagen Nahtstellen einzelner Fächer, wenn diese Neugierde, die wir auch von den Kindern erwarten und wollen, bei uns selber als Lehrenden existiert, dann kann in diesem Niemandsland dazwischen auch ein vollkommen neues Fach entstehen. So ist zum Beispiel in der Kunst ist so die Installation entstanden, nur um ein Beispiel zu nennen, oder in anderen Fachbereichen, zum Beispiel Bionics, ja, wo man festgestellt hat, wie könnte man das miteinander verbinden.
Das heißt, eigentlich sollten Lehrerinnen und Lehrer sich zunächst einmal zusammenfinden, eine gemeinsame Sprache finden, einander besser verstehen, bevor ein solcher fächerdurchdringender Unterricht stattfinden kann.
Genau, weil sie müssen ja zuerst selber Expertinnen werden und dazu müssten jetzt Lehrerinnen und Lehrern Zeit gegeben werden, dass sie das entwickeln können. Die haben sie aber nicht per se. Ja, man müsste sagen, okay, für die Vorbereitung zum Beispiel von so einer Projektwoche gibt es eine halbe Woche Projektzeit, wo zum Beispiel, da kann man sich verschiedene Modelle überlegen, aber vielleicht JunglehrerInnen mit den Kindern etwas durchnehmen und die LehrerInnen dann sich für diese Projektwoche vorbereiten können gemeinsam und dann das umsetzen können. Das wäre also eine Möglichkeit, die auch zum Beispiel schon Margret Rasfeld in anderer Form so als Lösungsmodell entwickelt hat.
Das heißt, es empfiehlt sich aber auch die Lektüre der neuen Zeitschrift, weil es da natürlich schöne Anschauungsbeispiele und Anleitungen gibt für diese neue Form eines modernen Unterrichts.
Ja, genau. Und vor allem, weil die Fachdidaktiken auch an den Hochschulen und Universitäten ja nach wie vor sehr disziplinär getrennt aufscheinen. Und wie gesagt, das ist auch ganz wichtig. Ich brauche diese Fachkompetenz. Ja? Und ich muss genau aus dieser Fachkompetenz heraus die Berührungspunkte mit den anderen Fachbereichen finden und da Übersetzungen anregen, damit den Kindern und Jugendlichen an den Schulen die Zusammenhänge unserer Welt begreifbarer gemacht werden.
Kommen wir auf das Bildungssystem oder die Realität des Bildungssystems in Österreich zu sprechen. OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher meinte kürzlich in einem Interview, Österreich setze zu sehr auf Drill im Sinne einer Reproduktion von Fertigwissen. Und er hat das gesagt im Vergleich zu anderen Ländern wie zum Beispiel China, wo man genau das erwarten würde. Welche Strukturen müssten im Bildungssystem vielleicht auch gesetzlich verändert werden, damit wir von einem Schulunterricht sprechen können, der optimal auf die Zukunft vorbereitet? Was wären da aus Ihrer Sicht die dringlichsten Maßnahmen?
Also die dringlichste Maßnahme wäre, ich sage jetzt mal, eine einfache gesetzliche Vorgabe. Und ich meine auch aus der Erfahrung, also ich bin jetzt langsam oder bald, glaube ich, im 30. Dienst ja auch an der Schule. Also ich weiß wirklich auch, wie Schule funktioniert von innen heraus. Und meiner Meinung nach funktionieren innovative Ansätze nur dann, wenn sie gesetzlich verordnet werden. Und da könnten wir uns als Beispiel durchaus auch Finnland nehmen. Es gibt aber auch tolle andere Beispiele mittlerweile aus Australien oder anderen Ländern, die Konzepte entwickelt haben. Aber zum Beispiel in Finnland ist es so, dass jede Schülerin verpflichtend einmal im Jahr einen fächerverbindenden, fächerübergreifenden, interdisziplinären Projektunterricht erleben soll. Es gibt zwar zum Beispiel im österreichischen Schulsystem bereits den Projekterlass und ja, theoretisch könnte ich das durchführen, aber man müsste jetzt da den LehrerInnen die Möglichkeit geben, dies einfacher zu organisieren, was ich schon angesprochen habe. Ja. Man müsste sagen, okay, es gibt eine Zeit, wo du dich vorbereiten kannst, es gibt vielleicht auch einen Prozess, eine Prozessbegleitung, wie ich auf diese Themen komme, die vielleicht auch die Schüler und Schülerinnen interessiert, weil oft gehen wir ja als LehrerInnen oder Lehrende auf Fragen ein, die jetzt von den Lernenden nie gestellt wurden. Ja? Und dann habe ich diese Neugier und das Interesse nicht. Und ich finde, dass man da auch fantastisch von jungen Menschen lernen kann, also was die interessiert und was sie gerade bewegt. Und ich kann mich erinnern, als ich begonnen habe zu unterrichten, bin ich in der Pause immer in meinen Klassen drinnen sitzen geblieben, weil ich wissen wollte, was die Kinder bewegt. Weil auch wenn man jung ist, glaubt man, man weiß eh noch, was diese jungen Menschen interessiert, aber man ist da schon sehr weit weg von ihnen. Und erst gar, wenn man älter wird, weiß man ja gar nicht mehr oft. Ich meine, ja, wenn man eigene Kinder hat, vielleicht noch mehr. Aber auch dann weiß man nicht immer, was jetzt gerade für die Kinder und Jugendlichen wichtig ist, was sie bewegt, was ihre Sorgen sind. Und ich glaube, da könnte man fantastisch darauf einsteigen, gemeinsam ein Thema zu definieren und eine Frage zu finden, zu der man dann beispielsweise eine Woche lang konkret dazu arbeitet. Und das ist jetzt auch, sage ich, bildungstheoretisch gar nicht so schwierig zu etablieren. Was aber auch wichtig wäre, dass man in den Curricula der Universitäten und auch Hochschulen jetzt betreffend, also die pädagogischen Hochschulen in Österreich bilden ja vor allem im Bereich der Elementarpädagogik aus, aber auch wenn der Kindergarten auf andere akademische Ebenen gestellt wird, ist immer wichtig, daran zu denken, ich muss es bereits in der Ausbildung erlebt haben, damit ich es umsetzen kann. Das heißt, ganz wesentlich erscheint mir, dass man in allen Curricula der Universitäten für das Lehramt diese ein- oder zweimalige interdisziplinäre Projektherangehensweise vorschreiben würde. Also den Senaten der Universitäten kann man das nicht vorschreiben, Man könnte aber meinen, dass das oder das Verständnis finden, dass das eine innovative Form wäre, weil wenn wir das nicht an den Universitäten lehren, dann werden das die LehrerInnen an den Schulen nicht können, nicht schaffen. Die brauchen diese Beziehungen. Und bei diesem Symposium Interdisziplinär Kreisen kommen immer mehr Projekte hinein, wo sich genau diese Kollegen und Kolleginnen miteinander zusammensetzen und da gemeinsam Projekte entwickeln. Und das finde ich persönlich wunderschön und ich würde mich freuen, wenn das wächst und EDU Transversal dann diese Projekte beschreibt. Und in Folge soll dann auch noch EDU Transversal ist ein peer-reviewedes Journal, das Deutsch und Englisch erscheint, weil wir bereits jetzt schon ein sehr internationales, interessiertes Leserpublikum haben. Und in Folge soll aber auch ein weiteres Beiheft, möchte ich vielleicht sagen, entstehen, das dann auch konkrete Unterrichtsanwendungen ermöglicht.
Genau, also es schreiben in EDU Transversal auch Experten, Expertinnen aus anderen Ländern und daher fließen auch internationale Erfahrungen ein.
Genau, und man merkt, also zum Beispiel gerade jetzt, wenn wir nach Deutschland schauen, hat in Deutschland die Deutsche Fachdidaktische Gesellschaft bereits daran gearbeitet. Schauen wir mal, was ist die Geschichte unserer Fächer in Bezug auf interdisziplinäre Herangehensweisen in der Historie und wo gäbe es Möglichkeiten, über den Tellerrand zu schauen. In Österreich hat das die Österreichische Fachdidaktische Gesellschaft leider noch nicht angegangen. Ich beispielsweise darf auch gar nicht Mitglied dieser Gesellschaft sein, weil die streng reguliert pro Fach immer nur einzelne Gruppierungen zulässt. Das ist auch, finde ich, persönlich ein wenig einschränkend, weil es natürlich immer davon abhängt, wer ist da gerade drinnen, wer möchte gerade was bewegen. Da wäre eine Zusammenarbeit schön, aber sie sind zumindest so lieb und bewerben auch unser Symposium, weil sie alle Fachdidaktiken betrifft. Und ich muss sagen, es gibt eine ganz hervorragende Zusammenarbeit mit der Universität Wien und der Akademie der Bildenden Künste und der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Und ich freue mich auf weitere Ausweitung. Die ersten eigenen Projekte habe ich ja schon gemacht, eigentlich mit der Technischen Universität Wien. Ich habe schon Projekte gemacht mit der Skandinavistik, also ganz vielfältig. Und ich glaube, dass das sehr am Wachsen begriffen ist und dass viele auch Skeptiker und Innen gesehen haben, dass es da nicht um ein Zusammenlegen der Fächer geht, sondern dass es um das Leben der Fachexpertise im Zusammenhang mit einem anderen Fach geht und wirklich das neugierige Erweitern der eigenen Sprache und Sprachkompetenz.
Das heißt, es braucht sich niemand fürchten, dass ihm sein Fach genommen wird.
Genau, also das soll nie missverstanden werden, weil zum Beispiel an der Universität Wien ist entstanden, dass gerade im Bereich der Mentorinnenausbildung sogenannte Fachcluster entstanden sind. Das heißt, da gibt es dann nicht mehr eigene, zum Beispiel, dass die Anglistik sagen kann, wir haben eine eigene fachdidaktische Vermittlung hier in diesem Ausbildungsbereich der Mentorinnen, sondern das wurde als Art Fachdidaktik-Cluster zusammengelegt, alle Sprachen vermittelt man so. Und das finde ich nicht gut persönlich, weil ich meine, dass ja jede Disziplin im Laufe der Jahre ganz viele Herangehensweisen entwickelt hat und die sind ja auch sehr wertvoll. Vielleicht kann das auch so gelingen, das kann ich nicht sagen. Ich bin ja nicht an der Universität Wien, sondern an der Universität für angewandte Kunst Wien. Aber ich glaube, dass es genau darum geht, dass ich das eigene, was man in den eigenen Fachbereichen der eigenen Fachdidaktik entwickelt hat, dass man das weiterentwickeln kann, eben mit einer anderen Fachdidaktik und davon auch viel lernen kann. Also zum Beispiel das, was Kolleginnen entwickelt haben in der Musikfachdidaktik, da gibt es ganz tolle Ansätze, wo ich sage, das wäre ganz toll, wenn unsere Studierenden davon was lernen können. Aber das ist vielleicht fast schon auch wieder zu nah. Und was können unsere Studierenden lernen? Ich habe mehrere Projekte schon gemacht zu Mathematik. Da lernt man auf einmal einen ganz anderen Zugang. Und eine bildnerische Erzieherin muss oder soll keine Mathematikerin werden. Vielleicht hat sie die zwei Fächer, das ist ideal, aber im Prinzip geht es darum, dass man auch andere Zugänge schafft, auch manchmal mit einem Nebensatz den Kindern erklärt, welche Zusammenhänge es gibt, die eben für Kinder und Jugendliche nicht erschlossen sind. Und es gibt so eine kleine Anekdote von mir selber, die ich, wenn ich darf, erzählen darf. Ich habe lange keinen wirklichen Zugang zur Mathematik gefunden. Und ich war nicht gut in Mathematik. Das führte sogar so weit, dass ich in Mathematik eine Entscheidungsprüfung hatte, ob ich überhaupt antreten darf zur Matura. Und ich hatte dann einen ganz fantastischen Mathematik-Nachhilfelehrer, der Name mir jetzt leider entfallen ist, sonst würde ich ihn gerne nennen. Und der hat mir in einer Stunde eine ganz tolle Frage gestellt. Er hat gesagt, was interessiert dich eigentlich sonst noch, außer der Schule, die dich scheinbar nicht so interessiert und sonst die anderen Fächer haben halbwegs gepasst, aber Mathematik gar nicht. Und dann habe ich gesagt, na natürlich Musik. Und er hat mir dann erklärt, na ja, schau, du könntest jetzt, du musst jetzt Integral, für die Matura musst du Integral beherrschen, da könntest du jetzt ausrechnen, damals, wir haben ja noch Schellax gehört, das ist jetzt auch wieder ganz in, Platten aufzulegen zu Hause. Und der hat gesagt, schau, du könntest jetzt mit Integral ausrechnen, welchen Weg die Plattennadel auf deiner Lieblingsplatte zurücklegt. Jetzt könnte man sagen, eigentlich hätte mir das egal sein können, aber ich habe diesen Ansatz interessant gefunden, weil ich auf einmal irgendeine Sinnhaftigkeit erkannt habe, wozu ich Integral anwenden kann. Weil viele Dinge, die man in der Schule lernt, muss ich ehrlich sagen, habe ich bis heute noch nie anwenden oder brauchen können. Ja? Und das war aber für mich konkret, aha, interessant, das könnte mir vielleicht auch für andere Problemstellungen helfen. Und ich habe damit Auszeichnung maturiert. Also das heißt, dann habe ich gedacht, warum kann nicht jedes Kind dieses Eureka-Erlebnis haben, dass es, wenn es keinen Zugang zu einem Fach findet, dass es dann durch bestimmte Schlüsselfragen oder Erklärungen so etwas findet. Ich kann mich auch erinnern, ich habe einen Schüler gehabt an einer Schule, mit dem habe ich jedes Mal Diskussionen gehabt, wenn die anderen schon fleißig gearbeitet haben. Er hat gesagt, es interessiert ihn nicht wirklich, das bildnerische Erziehung, das interessiert ihn nicht wirklich. Er hat lang diskutiert, gesagt, na, was interessiert dich halbwegs oder gibt es irgendetwas, was dich interessiert? Naja, vielleicht ein bisschen Fotografie. Wir haben viele Diskussionen geführt. Er hat dann keine Dinge abgegeben, die ich eigentlich vorgesetzt habe, weil man sagt ja meistens, da gibt es ein Thema und es gibt vielleicht bestimmte Materialien, Methoden, mit denen man das Thema angeht, der hat das dann ganz anders gelöst. Das habe ich auch zugelassen, war mir wichtig. Ich bin eine Konstruktivistin. Ja, es muss unterschiedliche Lösungen geben. Das hat auch was mit Demokratiebildung eben, wie vorher schon gesagt, zu tun. Und dieser junge Mann hat nachher die Aufnahmeprüfung probiert an Kunstuniversitäten, nicht gleich geschafft und dann, ich glaube, an drei Abteilungen gleichzeitig und hat einen ganz hohen und tollen Fotografiepreis gewonnen. Und das sind für mich so Sternstunden, wo man merkt, es zahlt sich aus, als Lehrerin und auch als Lehrende an einer Universität, um jede einzelne Person zu kämpfen und gleichzeitig aber auch das Bewusstsein zu haben, man wird in einer Klasse nie alle erreichen. Das hat auch Hattie, der bekannte Bildungswissenschaftler, festgestellt. Es gibt nicht den oder die perfekte Lehrerin, sondern jedes Kind oder jeder Mensch, jeder Jugendliche sucht sich die Person, die sie fördert, die irgendwas eröffnet im Leben. Und das wird auch so bleiben und ist auch gut so. Und darum gibt es keine Rezepte, wie man jetzt ganz perfekt sein kann. Es gibt nur Möglichkeiten, wie man Dingen begegnen könnte in unserer Zeit.
Das waren zwei sehr schöne Beispiele, wie es optimal funktionieren kann. Wir können uns also auch auf das Symposium freuen, wo wir wahrscheinlich viele solche Beispiele hören werden, auch auf die weiteren Ausgaben von EduTransversal. Zum Abschluss möchte ich Sie um Ihren Ausblick bitten, in der besten aller Welten. Wie wird Schule, wie wird Unterricht in 20 Jahren aussehen?
Na, das ist recht schwierig, weil erstens einmal bin ich keine Zukunftsforscherin und außerdem fehlen mir auch hellseherische Kenntnisse. Das, was aber interessant ist, Dewey hat schon einmal gesagt, Kunst ist voraussagend. Ich glaube, dass Kunst nicht nur seismografisch fühlt, was die Gesellschaft erlebt, sondern eben auch voraussagt, was sein kann. Weil wie passiert das, was wir voraussagen? Durch die Imagination. Und die Imagination ist nicht etwas Beliebiges oder Fantastisches, sondern die Imagination beruht auch immer auf real erlebten, auch schwierigen Situationen. Und daraus kann dann eine Imagination entstehen. Eine Vision, also die Vision, die ich hätte, dass wir ganz viele neugierige, selbstbestimmte, vor allem im Sinne von aktiven Schülerinnen und Schülern begegnen, dass wir denen viele Problemlösungskompetenzen mitgegeben haben. Ich bin jetzt gerade zurückgekommen von der Biennale in Venedig und viele Leute haben mir gesagt, ihnen hat ein wenig gefehlt, die Hoffnung und auch der Humor. Und ich glaube, das waren seit jeher Mittel, mit denen man schwierige Zeiten überwinden kann und die man braucht. Vielleicht sind das sogar Kompetenzen, die man in Zukunft zu den 21st Century Skills dazuzählen sollte. Und das würde ich so idealerweise sehen. Bildung hat immer versucht, sich zu verbessern. Man ist immer nur stückweise weitergekommen, weil laut reformpädagogischen fantastischen Ideen, die schon um die Jahrhundertwende gegeben hat, des letzten Jahrhunderts, aber auch schon lange davor, immer wieder einzelne Ansätze, die haben, war auch für mich immer die Frage, warum haben die sich nicht durchgesetzt? Und der Punkt war oft, weil sie gesamtgesellschaftlich akzeptiert werden müssen. Und darum gibt es zwar tolle Konzepte, die aber nie eine gesamtgesellschaftliche Übereinstimmung gefunden haben. Und ich meine, dass gerade in Zeiten wie diesen die Kunst, und das haben auch viele wichtige Institutionen wie OECD oder auch WHO bestätigt, die Kunst kann zu diesem Wellbeing beitragen. Dazu gibt es auch viel Forschungsliteratur, es gibt viele Beispiele. Und ich glaube, dass in den nächsten 20 Jahren die Kunst das zentrale Fach an den Schulen und an Universitäten werden sollte.
Ruth Matthias Beyer, vielen Dank für dieses anregende Gespräch.
Ich danke auch sehr.
Das war Herausgehört, der Bücherpodcast zur Edition Angewandte. Alle Folgen finden Sie auf dieangewandte.at/herausgehört. Eine Übersicht der Bücher in der Edition Angewandte bietet die Website www.dieangewandte.at. Bestellungen unter www.degreuter.com. Bleiben Sie neugierig.